Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Klartext, dem neuen Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Mein Name ist Felix Horstmann und in diesem Podcast spreche ich ab sofort regelmäßig mit wechselnden Experten zu Themen aus der Tierwelt. In diesem ersten Podcast geht es um die verheerende Situation im Amazonas. Seit Wochen wüten in Brasilien die schwersten Waldbrände aller Zeiten. Die Lage ist dramatisch und größtenteils menschengemacht. Unter Brasiliens ultrarechten Präsidenten Jair Messias Bolsonaro haben Abholzung und Brandrodung drastisch zugenommen und das Amazonasgebiet ist zum Spielfeld wirtschaftlicher Interessen geworden. Statt Brandstifter zu verfolgen und zu bestrafen, lässt der Rechtspopulist sie weiter gewähren und bestärkt sie sogar. Er betonte mehrmals, dass er den Amazonas zum Rohstoffabbau freigeben will und auch bereit ist, dafür Naturschutzgebiete und Reservate der Ureinwohner zu opfern. Der artenreiche Amazonas und seine indigenen Bewohner sind seit der Amtsübernahme im Januar massiv bedroht. Wir Deutschen wussten von all dem bis vor kurzem nichts oder wenig. Dabei haben diese Brände Folgen für den gesamten Planeten. Welche das sind und was die Situation für Millionen von Pflanzen und Tierarten für uns und die Welt bedeutet, darüber spreche ich heute mit Hanna Emde. Die 27-jährige Hamburgerin ist Artenschutz-Tierärztin und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tiermedizin mit dem Verlust der biologischen Vielfalt zu verbinden. Die Hamburgerin war schon auf der halben Welt unterwegs, um sich für gefährdete Arten einzusetzen und ihr zweites Zuhause ist der Dschungel. Auch im Amazonas engagiert sie sich mit ihrem eigenen Verein, dem Nepada Wildlife e.V. Hallo Hanna.
Hallo.
Schön, dass du Zeit hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Hanna, die Bilder des brennenden Regenwalds, von verkohlten Tierkadavern und ein schwarz-grauer Himmel über Brasilien. Was macht das mit dir?
Wow, ich war absolut geschockt. Ich habe das auch erst relativ spät mitbekommen, dafür, dass das schon seit 2 Wochen so verheerend vor Ort anlief sozusagen. Es war ganz furchtbar. Ich wusste nicht, ob ich lachen, schreien, heulen soll. Es war einfach absolut dramatisch, vor allem, weil ich letztes Jahr noch da war. Also auch genau in den Gebieten, wo wir waren, muss das gerade so schlimm sein. Ich habe mit Biologen vor Ort gesprochen, mit denen ich da selbst unterwegs war. Es ist der Wahnsinn. Ich meine, es gibt immer Waldfeuer, das ist ja gar keine Frage, Waldbrände, aber an so vielen Stellen und schon so früh im Jahr, in der Trockenperiode, der trockenste Monat kommt ja jetzt erst noch, Wahnsinn, ganz, ganz, ganz furchtbar.
Du sagst es gerade selbst, in der Trockenzeit irgendwie, dass es da im Regenwald mal zu Bränden kommt, ist ganz normal. In dem Fall sind aber ganz viele Menschen gemacht.
Absolut, also ein Regenwald ist schon schwierig, dass der anfängt zu brennen, weil es einfach sehr feucht ist. Aber wenn, dann in der Trockenzeit, die fängt halt Juli an, so September, Oktober. September ist eigentlich der trockenste Monat. Und es werden halt Waldbrände dort immer gelegt, um die Landwirtschaft anzukurbeln. Das ist klar. Im Regenwaldboden ist nicht besonders fruchtbar. Durch die Asche, durch die Verbrennung kommt einfach neue Nährstoffe rein. Aber dass an so vielen Stellen das gleichzeitig passiert, ja jetzt auch über die Landesgrenzen von Brasilien extrem, ist schon wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Beziehungsweise es wurde ja auch erst in den Medien so laut, als dann wirklich dieser schwarze Regen in São Paulo vom Himmel kam. Also das zeigt auch wieder, wie lange es dauert, bis wir das registrieren, dass erstmal Menschen sozusagen davon betroffen sein müssen, dass sich die Welt dafür interessiert.
Also Menschen im Sinne von eigentlich ja Städter, ne? Also ja. Weil Menschen vorher, die ganzen indigenen Völker vor Ort, die hat das ja schon viel, viel früher getroffen.
Absolut, die privilegierte Zivilisation.
Ein bisschen erschütternd, oder?
Ja, es ist Wahnsinn. Deswegen haben wir auch versucht, sofort zu reagieren. Was können wir machen? Können wir ein Spendenprojekt starten oder so? Sofort am ersten Tag haben wir in den sozialen Medien Lärm gemacht. Es ist toll, dass Leute hier in Deutschland da sich für interessieren jetzt und dass ja durch diesen medialen Aufruf jetzt wirklich viele Leute in Aktion gekommen sind. Wir haben ganz viele Anfragen bekommen, ey, was kann ich denn tun, wie kann ich helfen? Das ist natürlich auch ein ganz gutes Gefühl, da jetzt Unterstützung zu spüren.
Dein Verein Nepada Wildlife unterstützt den Verein Living Gaia.
Genau.
Die eine Spendenaktion laufen haben und mit den Erlösen soll ein großes Stück Land im Amazonas für die Kashinawas, Hunikuin, gekauft werden.
Genau.
Warum ist das notwendig?
Das ist eigentlich so brenzlig geworden in Brasilien, seit der neue Präsident, der ultrarechte Bolsonaro, an die Macht gekommen ist, weil der eben nicht so für Natur- und Umweltschutz steht und eben diese Agrarrevolution sehr ankurbeln möchte. Das heißt, Waldrodungen stehen bei denen an sehr oberster Stelle und gleichzeitig scheint er ja auch die Rechte der Indigenen nicht so ernst zu nehmen. Das heißt,
Er hatte ja schon vor der Wahl gesagt, Brasilien kann es nicht länger aushalten, ich zitiere an der Stelle, dass mehr als 50% des Territoriums als indigenes Land Umweltschutzgebiete oder Nationalparks ausgewiesen sind.
Genau, genau. Und das zeigt ja schon den Hintergrund, dass jetzt Nationalparks, die ja in staatlicher Hand sind, eigentlich nicht mehr sicher sind. Also, weil wenn er das schon so ankündigt, heißt das ja, dass da sich einiges ändern wird. Und deswegen haben wir mit Living Gaia dieses Ziel, so viel Land und Wald wie möglich in Privatbesitz zu bekommen, damit das irgendwie noch geschützt ist. Weil wenn das in rechtlicher Hand, in staatlicher Hand nicht mehr sicher ist. Und daher kam diese Idee für die Huni Queen. Das ist ein indigener Stamm, der eng mit Living Gaia verwandelt ist. Die sind ganz viel vor Ort. Und da gibt es eine langjährige Freundschaft. Und für diesen Stamm wollen wir Land kaufen. Also die sollen das selber kaufen, der Stamm. Das soll in deren Besitz sein, damit das einmal geschützt ist vor der Regierung. Und zweitens, damit dieses Land wieder aufgeforstet werden kann. Dass die eine Lebensgrundlage haben, dass die wieder den Wald haben, weil den brauchen die zum Leben. Genauso wie auch die ganze Artenvielfalt, das dort vor Ort zum Leben braucht. Das ist also eine Lebensraumsicherung, genauso für das indigene Volk, wie auch für die Tiere und ja die ganze Natur dort.
Die brasilianische Verfassung schützt ja eigentlich die indigenen Völker und eben auch ihre Landflächen. Also ich habe nachgeguckt gestern, Artikel 231 sagt, dass die bewohnten Gebiete von indigenen Völkern inklusive aller Ressourcen alleine ihnen gehören. Warum muss man dann was kaufen? Also ist das in Gefahr?
Anscheinend schon. Also ich konnte das anfangs auch nicht glauben, was dieser Präsident alles von sich gegeben hat und was seine Ziele sind. Aber wenn man sich jetzt die Abholzungszahlen seit Januar anguckt, das ist unfassbar. Es war noch nie so hoch. Und er scheint vor genau diesen Landstücken, die in indigener Hand oder die von Indigenen bewohnt werden, nicht in Ruhe zu lassen. Also ich habe es mir auch nicht vorstellen können, aber er scheint so extrem zu sein in seinem Handeln, dass es wirklich so ist, dass es nicht mehr sicher sein wird. Ja.
Weil er halt so nah an der Agrarpolitik ist. Und
wirtschaftlicher Fortschritt. Er sagt, hat er doch auch uns sogar vorgeworfen, den Deutschen, dass wir doch auch alles abgeholzt hätten und das Gleiche hier gemacht hätten, damit wir wirtschaftlich vorankommen. Warum dürfte er das nicht machen? Also der hatte ja einen ganz anderen, ich weiß nicht, wie sein Hirn funktioniert, sorry.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich, glaube ich, auch ganz viele andere Menschen stellen, gar nicht nur bei uns, auch in Brasilien selbst wahrscheinlich. Das ist so ein bisschen tatsächlich auch die Frage, finde ich, weil Brasilien hat sich ja Jahrzehnte um diesen Amazonas, um ihren Amazonas, wie ja auch Bolsonaro immer gerne betont, gerade auch in den Ansprachen vergangene Woche, haben sie sich immer bemüht. Es war immer das höchste Gut, es muss geschützt werden, auch wenn sie wissen, dass da mutmaßlich Gold und Edelsteine und sonst was im Boden zu finden sind. Und jetzt kommt so ein Rechtspopulist, nachdem die Politik alle enttäuscht hat durch Korruptionsfälle und haut halt so drauf und naja, am Ende, um ehrlich zu sein, scheißt halt auf alles. Also Hauptsache Geld verdienen und irgendwie, keine Ahnung, also es fällt ein bisschen schwer, da ruhig zu bleiben.
Ja, man muss ja sagen, es gab immer Waldbrände im Amazonasgebiet. Das ist jetzt nicht seit August ein neues Phänomen, dass es da brennt. Und die werden auch immer absichtlich gelegt von den Landwirten, von den Bauern, um da eben wieder fruchtbares Land herzustellen. Aber man muss das im Verlauf des ganzen Jahres sehen. Also wie ich schon gesagt habe, dass die Abholzung so extrem zugenommen hat und dass er einfach einen anderen Ansatz hat, dass er diesen Wert von dem riesigen CO2-Speicherwald, von der Artenvielfalt, ich meine, das ist eine Biodiversität da, das ist der Wahnsinn. Es werden jeden Tag neue Arten im Amazonas entdeckt. Wie geil ist das denn?
Und wir wissen bis heute nicht, was da noch alles ist.
Absolut.
Oder?
Und was vielleicht Medikamente sein können in der Fauna. Wir waren mit einem Indigenen letztes Jahr dort unterwegs, der uns eine Pflanze gezeigt hat, die wohl als Malaria-Mittel wirken kann. Wird aber nicht weiter verfolgt. Also da steckt so viel in diesen Wäldern und da gibt's ja auch wirklich noch unberührte Wälder und Primärwälder. Wo gibt's auf der Welt wirklich noch Urwald? Das scheint er nicht in seinem Kopf mit drin zu haben. Also ich meine,
oder ist es ihm egal?
Oder ist es ihm egal? Beziehungsweise er hat eine andere Wertschätzung. Ne? Er hat ja auch versprochen, er wird so und so viele Arbeitsplätze schaffen. Er wird die Wirtschaft so vorantreiben. Das macht er natürlich gerade. Also Holzexport und Soja und Rindfleisch und das wird ja jetzt alles gerade dadurch angekurbelt.
Ja, und er hat ja relativ schnell damit angefangen. Ne? Mhm. Also er hat ja irgendwie, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, er hat die Strafen für Umweltdelikte reduziert. Er hat die Kontrollen quasi die Kontrollen finden quasi nicht mehr statt.
Ja.
Und am Ende setzt da irgendwelche, die Unterstützung für die NGOs gestrichen komplett.
Mhm.
Dann Deutschland und Dänemark entscheiden, okay, wir schicken da nichts mehr rüber, wenn der da irgendwie den Regenwald brennen lässt. Und damit fehlt dann den NGOs endgültig jegliches Geld.
Absolut.
Das ist eine sehr schwierige Situation auf allen Ebenen.
Und er entlässt ja auch einfach jeden, der ihm querkommt. Das finde ich auch so, dieses machtlose Gefühl, dass er einfach in so einer Position ist, dass er dann einfach die Minister halt sofort entlässt, wenn die ihm irgendwie nicht direkt folgen oder irgendwie was entgegenzusetzen haben. Das ist wirklich beängstigend.
Ja, der Umweltminister hat er ja ersetzt durch einen ihm nahestehenden Rechtsanwalt, der bekannt dafür ist, dass ihm Umwelt tatsächlich so richtig egal ist.
Ja, genau.
Und dass es da keinen größeren Aufschrei gibt, wundert mich persönlich immer sehr. Also so ein bisschen wie, also Europa in dem Fall, gar nicht nur Deutschland, interessiert sich im Zweifel auch kaum dafür, was in Brasilien passiert.
Ja, wundert mich auch. Mir wurde jetzt aber auch in einigen Gesprächen gesagt, dass ich auch natürlich in meiner Blase lebe und für mich einfach Regenwälder, Artenvielfalt an höchster Stelle steht. Viele sagen, es betrifft sie einfach nicht konkret. Also der Brand in Notre Dame war nebenan, da waren vielleicht alle schon mal im Urlaub, die haben irgendwie einen persönlichen Bezug dazu und wer war schon im Amazonas? Ich weiß nicht, ob das auf diese emotionale Ebene zurückzuführen ist oder
auf die Nähe.
Genau, oder auf die Nähe.
Die Frage ist halt, ich meine, als der Notre Dame brannte, war der Aufschrei riesig. Alle haben, es gab Sondersendungen, Tagesschau, Brennpunkt, jeden Kram, den man so machen kann in Deutschland. Und Milliardäre versprechen, wir zahlen irgendwie den Wiederaufbau. Und auf der anderen Seite steht irgendwie der größte Regenwald der Welt mit der größten Artenvielfalt und davon mal ganz abgesehen, eben auch durchaus unfassbar relevant für unser Klima. Und es interessiert die meisten nicht, weil also das kann uns ja nicht zu weit weg sein eigentlich. Das darf uns nicht zu weit weg sein.
Absolut. Ich glaube aber auch, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht Leute zu schnell verurteilt, weil das ganz viel mit Aufklärung auch zu tun hat. Biodiversität und der Einfluss auf das Ökosystem, das ist so ein großes Thema und so ein komplexes Thema. Ich glaube, das muss man erstmal verstehen und diese Zusammenhänge verstehen, bevor man diese Ausmaße dieser Brände jetzt irgendwie nachvollziehen kann. Und das werfe ich auch unserem Bildungssystem vor, dass da viel zu wenig passiert auf der Ebene. Deswegen ist bei uns im Verein auch die Umweltbildung ganz, ganz wichtig. Ich gehe viel an Schulen, halte Vorträge, rede schon mit Grundschülern darüber, was zum Beispiel der Konsum von Soja oder von Rindfleisch für eine Auswirkung auf die mega vielen Affen im Amazonas hat oder so. Also, dass man diese Zusammenhänge, obwohl es nicht so nah ist, weil wir kriegen halt unser Rindfleisch aus der Kühltheke im Supermarkt, dass die Kinder schon verstehen, dass das zusammenhängt. Weil sonst kennen wir halt die BBC-Dokus, wunderschöne Artenvielfalt. Aber was das bedeutet, wenn das alles nicht mehr da ist, das ist, glaube ich, schwierig nachzuvollziehen.
Ja, und Brände in dem Ausmaß gerade zu löschen, ist ja eigentlich auch nahezu unmöglich.
Absolut, vor allem, weil es ja keine Infrastruktur gibt. Es gibt ja keine Straßen, dass du da mal eben hinkommst, wie wir bei uns in Europa, sondern es ist ja auch noch unerschlossenes Gebiet. Das heißt, du musst versuchen, über die Flüsse da irgendwie dran zu kommen. Du hast überhaupt nicht genug Einsatzkräfte. Es ist alles so unfassbar trocken, dass es sich so schnell ausbreitet. Es ist eine absolute Katastrophe.
Und ich habe gelesen von Umwelt- und Klimaforschern, dass so mindestens 100 Jahre dauern wird, bis sich der Regenwald erholt, wenn er sich erholen kann überhaupt.
Genau, wenn er in Ruhe gelassen würde. Und also super schwierig. Und diese Urwaldriesen, die ja schon hunderte von Jahren alt sind, das kannst du natürlich nicht wiederholen. Also Primärwald wird es nie wieder sein können.
Was bedeutet es denn, dass der Amazonas brennt für uns? Für also, die Menschen, für die Tiere, für die Pflanzen vor Ort?
Genau, das hat eben Kurzzeitwirkungen und Langzeitwirkungen. Also das Kurzzeitige ist natürlich diese extreme Rauchproduktion gerade. Massenhaft CO2 wird in die Atmosphäre gepumpt. Und es ist eine unglaublich große Zerstörung. Also der Wald brennt, da wird nicht mehr viel übrig sein. Man sieht ja jetzt schon diese Wahnsinnsbilder, wenn man diese Grenze von einem Feuer sieht. Vorher grünes, lebendes Paradies und danach wirklich alles schwarz und Asche und da werden unfassbar viele Pflanzen zerstört. Diese Artenvielfalt, die es nur im Amazonas so extrem gibt, also in dieser Größe, geht natürlich verloren. Die Tiere verlieren ihren Lebensraum. Also langsame Tiere wie Faultiere oder so haben gar keine Chance. Die werden auf jeden Fall in den Flammen verbrennen, weil die nicht schnell genug weg sind. So schnelle Jaguare werden noch flüchten können, aber da ist auch die Frage, wohin? Also viele Tiere werden ins Wasser flüchten, aber da ist auch die Frage, wie lange können die schwimmen? Wo können die hin? Also das bedroht die Pflanzenwelt, die Tierwelt, das Ökosystem aufgrund der extremen CO2-Produktion, aber auch, weil wir einfach einen extrem großen CO2-Speicher verlieren. Also das ist einfach für das Weltklima ein großes Problem. Außerdem produziert natürlich auch zum gewissen Teil der Regenwald Sauerstoff. Und das sind einfach ja Folgen, die werden wir in mehreren Jahren erst extrem zu spüren bekommen. Und auch, ich meine, so ein Wald funktioniert ein bisschen wie so eine Klimaanlage. Das merkt man immer, wenn ich im Dschungel unterwegs bin und im Wald ist es immer viele Grad kälter, als wenn ich in der Stadt da bin. Und im Amazonas-Regenwald leben Arten, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Es werden jeden Tag ja neue Insektenarten und Ähnliches entdeckt. Und das geht uns alles gerade verloren. Und zwar in Sekunden, Minuten Schnelle. Und auf die Menschen hat es auch natürlich große Auswirkungen. Also es gibt viele indigene Völker, die wirklich noch im Wald im Amazonas leben. Das ist ja auch das Besondere an diesem Amazonas-Becken. Und auch die verlieren gerade alle ihre Heimaten, ihre Dörfer, ihre Siedlungen. Das ist wirklich dramatisch.
Du warst selber schon mal vor Ort im Amazonas?
Ich war, ich bin nach Manaus geflogen und habe mich dort mit einem Biologen getroffen, der an der Uni vor Ort arbeitet. Und mit ihm war ich viel in der Region dort unterwegs. Also wir waren in Uatuma, das ist so ein paar Stunden nördlich von Manaus, und haben dort wirklich mit einer Familie mitten im Dschungel gelebt. Das war total Wahnsinn. Und die haben alles selbst angebaut, von Maniok bis alle Gemüsearten im Garten, Fische im Fluss. Und das war wirklich so unberührt und idyllisch, dass man abends im Sonnenuntergang wirklich die Amazonas-Flussdelfine so in die Sonne reinschwimmen sehen hat. Es war Wahnsinn. Ich habe so viele unterschiedliche Affenarten und Vogelarten und so gesehen. Und dass das gerade in Gefahr ist und dass das brennt, da blutet mir das Herz, da kann ich nichts zu sagen.
Können wir irgendwas für den Amazonas gerade tun?
Ja, das können wir. Man fühlt sich zwar so machtlos, aber es gibt viele Dinge, die wir tun können. Erstmal das darüber sprechen, die Nachrichten verbreiten, finde ich super wichtig, dass einfach so ein Bewusstsein entsteht. Zweitens natürlich die großen Auswirkungen. Wenn wir diesen Präsidenten stoppen wollen, dann müssen wir eben diese wirtschaftlichen Faktoren mit einbeziehen. Das heißt, unser Konsum an Rindfleisch oder sowieso Fleisch vielleicht reduzieren. Einmal die Woche wird wahrscheinlich auch ganz gut reichen. Ein Bewusstsein dafür haben, wie ich konsumiere, wo mein Essen herkommt und wie ich damit umgehen möchte. Und das Dritte ist natürlich jetzt gerade akut an eben Organisationen, die sich vor Ort einsetzen für den Regenwaldschutz. Da gibt es ja ganz, ganz viele von Amazon Watch oder auch unser Verein, finanziell unterstützen. Die brauchen natürlich gerade Mittel, um das zu stoppen, um auch wieder Aufforstung zu betreiben.
In unserem Deine Tierwelt Magazin gibt es natürlich alle Informationen zu der Spendenaktion, die ihr gerade unterstützt. Und ihr erfahrt alle, wie ihr helfen könnt. Ansonsten bleibt uns gerade leider nicht mehr, als zuzuschauen, was da drüben passiert und hoffen, dass es bald vorbei ist. Über die verheerende Situation in Brasilien habe ich mit Hannah Emde vom Nepada Wildlife e.V. gesprochen, die uns dann garantiert bald berichten wird, wie die Situation vor Ort ist, wenn sie das nächste Mal aus Brasilien zurückkommt. Vielen Dank fürs Gespräch, Hannah.
Ich danke euch.
Und das war's dann auch schon mit der ersten Folge des Deine Tierwelt Interview Podcast Pet Talks Klartext. Lasst mich gerne wissen, wie ihr über das Thema denkt und wie euch der Podcast gefallen hat. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Damit ihr künftig keine Folge verpasst, könnt ihr diesen tollen Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und jedem Podcast-Dealer dieser Welt abonnieren. Außer natürlich auf YouTube, denn aus Gründen, ne, ist ja ein Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.